Wir haben zu viel vergessen, sind in die Lethargie gefallen wie in einen stehenden Fluss. Wir sind zu selten aufgestanden, haben die Augen zugekniffen, haben Antisemitismus für überwunden gehalten. Wir haben es uns zu gemütlich gemacht. Wir wollen wieder lernen, uns zu erinnern, aufstehen, den Widersprüchen nachgehen, den Verstrickungen in uns drin. Wir erinnern alles und uns. Diesen Text fand ich heute Morgen, als ich in meinen Sonntagskalender guckte und dachte, ja, das passt genau zu diesem Sonntag. Und Uwe hat gerade schon so diesen weiten Horizont aufgemacht von dem, was alles an diesem Tag am 9. November passiert ist. Und wenn ich mir das so vor Augen halte, frage ich mich manchmal, wie soll man das bitte zusammenkriegen? Diese ganz unterschiedlichen Erinnerungen, diese ganz unterschiedlichen Gefühle. Unendlicher Schmerz, schreiende Ungerechtigkeit und auf der anderen Seite das Glück der Befreiung. Wie kann man da hinsehen oder macht man einfach die Augen zu und denkt, heute ist heute, ich lebe heute und was will ich mehr? Es gibt sie, die Denkmäler. Denkmal, ein schönes Wort, finde ich, weil es beschreibt eine Statue oder sonst irgendwas und gleichzeitig ist es eine Aufforderung. Denk mal nach. Denk mal nach, was war. Guck sie dir an, die Zeugen der Vergangenheit, diese Symbole. Erinnerungskultur nennt man das manchmal. Und ja, man kann dahin reisen, kann es sich angucken, kann verloren gehen zwischen diesen vielen Erinnerungen. Und manchmal stolpert man mitten im Alltag darüber, dass hier etwas war, was nicht hätte sein sollen. Da steht es einfach noch, ein Rest von dem, was war. Und auch in unserer eigenen Stadt finden wir die Orte, die erinnern an das, was geschehen ist. Was macht man damit? Mit all diesen Denkmälern. Ich erinnere mich, in meiner Schulzeit wurde sehr, 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 sehr viel über die NS-Zeit gesprochen. Die Leute meiner Generation werden das vielleicht auch erinnern. Und dann war man manchmal auch irgendwie schon müde und hat irgendwie abgeschaltet und hat gedacht, ja, ich weiß, es reicht. Und ich merke auch, dass manche Gedenkfeiern mich lange auch kalt gelassen haben. Das war nicht meine Welt. Manches fand ich befremdlich. Und ich finde, der Grafiker hat wunderbar dargestellt in dieser Grafik, was man alles so mit Erinnerungen machen kann. Man kann in Erinnerungen auf Entdeckungsreise gehen. Man kann aber auch achtlos an ihnen vorbeigehen. Man kann sich in Erinnerungen oder auf Erinnerungen sonnen. Man kann sich daran stoßen. Man kann sich dran anlehnen oder sich dahinter verstecken. Man kann sie nehmen als Kulisse für das nächste Selfie oder man kann sie als Ausguck nutzen, um weiter zu sehen, als man sonst sehen könnte. Es gibt sicher ganz verschiedene Arten, sich zu erinnern. Und wir haben gerade die großen Ereignisse in den Mittelpunkt gestellt. Aber es gibt ja auch im ganz Persönlichen diese Erinnerungsmarker, Jahrestage, an die man sich gerne erinnert oder Jahrestage, die einen mit Trauer erfüllen. Erinnerungen, wo man spürt, da ist eine Schuld, da bin ich belastet. Da bin ich verletzt, da stecke ich vielleicht manchmal auch in quälenden Erinnerungsschleifen fest und denke, ich komme einfach nicht raus, ich würde das gerne vergessen. Und manche Dinge erinnern wir aus gutem Grund nicht, verdrängen sie, weil wir sonst gar nicht leben könnten. Und das ist auch ein wichtiger Überlebensmechanismus. Es gibt gemeinsames Erinnern und einsames Erinnern. Es gibt heilsames Vergessen und heilsames Erinnern. Es gibt schützendes Verdrängen und all das als Einzelne, als Familien, in einer Stadt, in einem Land, in der Weltgeschichte. Meine Frage, als ich über dieses Thema nachgedacht habe, war naheliegend als Pastorin: Was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Erinnern? Was gibt sie uns da mit? Und der erste Vers, der mir eingefallen ist, ist ein ganz bekannter: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir preise seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat. Da geht es um ein richtig gutes und schönes Erinnern hier in Psalm 103. Und es ist ja manchmal merkwürdig, dass wir manches Gute auch ganz schnell vergessen können. Dass dann manchmal der Alltag mit all dem, was kommt, uns so mit Beschlag belegt, dass wir es gar nicht mehr merken. Da war doch Schönes, da war doch Gutes. Und ich merke, mir tut es gut, wenn ich mich abends hinsetze und sage: So, überleg nochmal, welche Sachen waren heute gut, um mich zu erinnern, um es nicht zu vergessen. Vor ein paar Jahren hat mir eine Freundin so ein Buch geschenkt, wo man 5 Jahre lang so immer so ein paar Zeilen aufschreiben kann. Und da finde ich es dann auch spannend, mal dann zu sehen, oh, das war im letzten Jahr. Und mich auf einmal wieder zu erinnern und zu merken, da sammeln sich echte Schätze an im Leben. Und es tut gut, da hinzugucken. Es lohnt sich, es macht stärker und stabiler, wenn wir merken, da ist Gutes uns geschenkt worden. Es gibt in der Bibel auch ein Buch, das ist fast so ein komplettes Erinnerungsbuch. Das ist nämlich das 5. Buch Mose. Da hat das Volk eine ganz schwierige Zeit hinter sich, nämlich 40 Jahre durch die Wüste. Und sie sind jetzt am Ende, sie stehen sozusagen an der Schwelle des neuen versprochenen Landes, in das sie einziehen wollen. Und an dieser Stelle wird immer wieder erinnert. Ein Beispiel: Erinnere dich, Israel, an den Weg, den der Herr, dein Gott, dich geführt hat. 40 Jahre hat er dich durch die Wüste geführt. Er wollte dir zeigen, wie sehr du ihn brauchst. Er wollte dich prüfen und herausfinden, was in deinem Herzen vorgeht. Und das ist bei weitem nicht der einzige Vers in diesem Buch der Bibel, wo es ums Erinnern geht. Es gibt dann Stellen, wo es heißt: Und wenn es dir dann gut geht im neuen Land, dann vergiss nicht, wo du herkommst. Vergiss nicht, was alles passiert ist. Es gibt ganze Psalmen, die das ausführen, immer wieder die Geschichte durchgehen und da erinnern: Das war, das war, das war, das war alles in unserer Geschichte. Und mich hat das mal sehr beeindruckt, als ich einen Rabbi in einer Gastvorlesung hören konnte und der so in vollster Überzeugung sagte: Wir haben am Sinai gestanden. Und man merkte, das, was sein Volk erlebt hatte, das hatte er so richtig zu seinem eigenen gemacht. Da war er so richtig drin aufgegangen. In der Bibel hat offensichtlich Erinnern einen guten Ruf. Es ist gut, wenn man das tut, sich erinnern. Und warum? Ich glaube, etwas, was oft passiert, wenn man sich erinnert, auch im Bewusstsein dessen, dass Gott mitten da drin ist, dass wir entdecken können, in aller Menschengeschichte, die wir erleben, gibt es eine Gottesgeschichte. Da ist etwas verborgen, was wir vielleicht sonst gar nicht erkannt hätten. Da ist nicht nur meine menschliche Ebene, sondern da ist eine Ebene dahinter, und die gibt manchem einen Sinn, den ich vorher nicht erkannt habe. Und den roten Faden unseres Lebens entdecken wir oft erst im Rückblick, merken erst im Nachhinein: Ach, dazu war das gut, wo wir in der Situation selbst oft gedacht haben: Muss das sein? Eine Geschichte hat mich besonders berührt. Ich lese einige Verse aus dem 1. Buch Mose von Jakob. Nachdem Jakob aus Mesopotamien zurückgekehrt war, erschien ihm Gott noch einmal. Gott segnete ihn und sagte zu ihm: Dein Name ist Jakob, doch du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern du sollst Israel genannt werden. So gab er ihm den Namen Israel. Weiter sagte Gott zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, sei fruchtbar und vermehre dich. Eine Schar von Völkern wird aus dir hervorgehen und Könige werden von dir abstammen. Dir und deinen Nachkommen gebe ich das Land, das ich schon Abraham und Isaak verheißen habe. Dann verließ Gott Jakob und den Ort, an dem er mit ihm geredet hatte, und er fuhr zum Himmel hinauf, dort, wo Gott mit ihm geredet hatte, stellte Jakob einen Kultstein auf. Er goss ein Trankopfer darüber aus und rieb ihn mit Öl ein. Jakob gab dem Ort, an dem Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel, das heißt Haus Gottes. Ich weiß nicht genau, wie er aussah, dieser Stein von Jakob, den er da aufgestellt hat, einen Altar. Aber spannend ist, dass er nicht zum ersten Mal an diesem Ort war, den er hier Bethel nennt. Er war da schon mal gewesen. Als er das erste Mal da war er auf der Flucht. Da ging es ihm gar nicht gut. Da hatte er sich zutiefst zerstritten mit seinem Bruder. Und es war auch durchaus seine Schuld. Er hatte da ganz schön rumgetrickst und betrogen. Und er fürchtete um sein Leben und er ist abgehauen. Und an diesem Ort in Bethel, da hat er eine Nacht übernachtet. Und in dieser Nacht hatte er eine Erscheinung von Engeln, die wie eine Leiter rauf und runter steigen zum Himmel und wieder herab. Und Gott hat ihm die Verheißung gegeben, dass er ihn auf seinem Weg begleitet. Und Jakob hatte gesagt: Gott, wenn du das schaffst, dass du mich wieder in dieses Land zurückbringst, dann bist du auch mein Gott. Also vorher hieß es immer nur der Gott Abrahams und Isaaks, ne? Und er musste sich noch überlegen, ob das auch sein Gott werden könnte. Und er sagte: Gott, du musst dich erstmal in meinem Leben beweisen. Und wenn du das schaffst, dann. Und in dieser Nacht hatte er auch schon mit einem Stein zu tun. Ein Stein, der ihm als Kopfkissen diente. Klingt nicht besonders gemütlich. Eher unangenehm, hart, wie die Situation damals auch war. Und ich finde es faszinierend, diesen Gedanken: da war er mal, da hat er mal geschlafen mit einem Kopf auf seinem Stein. Und die Situation war richtig heftig. Und dann kommt er Jahre später wieder dorthin. Gott schickt ihn dorthin. Und inzwischen hat er viel erlebt, auch manches erlitten. Er hat sich versöhnt mit seinem Bruder, er hat einen neuen Anfang machen können im alten Land. Er ist wieder da, wo er hergekommen ist. Er begreift, dieser Gott ist auch mein Gott. Und in dem Moment stellt er wieder einen Stein auf. Und das ist ein anderer Stein. Keiner, auf dem man sich nachts wund liegt, sondern einer, der erinnert an die Taten Gottes. Und noch etwas passiert, vielleicht ist es euch eben aufgefallen, er bekommt einen neuen Namen zugesprochen. Das ist vorher schon mal erwähnt worden an der Stelle, wo er mit einem Engel oder mit Gott selbst kämpft. Und hier wird ihm dieser Name noch einmal zugesprochen. Es erinnert an das erste Lied, was wir am Anfang gehört haben, wo es genau darum ging, weil Gott uns eine Identität zuspricht, weil er sagt: der bist du, können wir dann auch unser Leben ganz anders leben und verstehen. Viele Impulse, die die Bibel an dieser Stelle uns mitgibt. Wie gehen wir um mit Erinnerungen? Ich glaube, wir kennen alle so Situationen, wo wir sagen: so nicht. Also wenn der Opa oder Urgroßvater dann nochmal und nochmal und nochmal die gleiche Geschichte erzählt und man denkt: ich weiß es schon, ich brauche es nicht nochmal hören. Und es wird dann irgendwann langweilig. Aber wenn man manchmal merkt, Menschen leben mit einer Erinnerung und haben daraus fast ein Museum gemacht. Sie leben eigentlich gar nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern nur noch in dem, wie es damals war, oder in der Vorstellung, wie es eigentlich noch sein müsste. Und so ist es aber nicht. Das ist kein gesundes Erinnern, weil es nicht dem Leben heute dient. Ich glaube, Erinnern wird da gesund und wird da fruchtbar, wenn es ein Erinnern ist, das dem Leben dient. Wenn wir uns erinnern, nach hinten gucken und daraus Schritte gehen können nach vorne, ins Morgen. Wenn wir aus dem Erinnern lebensfähiger werden, mutiger werden, neue Kraft bekommen. Ich möchte euch an zwei persönliche Erinnerungsorte mitnehmen, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben oder spielen. Der eine Erinnerungsort, das ist wirklich ein geografischer Ort, der liegt an der schwedischen Südspitze. Smygehuk heißt der hübsche Ort. Und als ich das erste Mal da war, hatte ich eine ziemlich unschöne Erfahrung hinter mir. Mir war gerade 3 Tage vorher oder 2 Tage vorher mein Auto leer geklaut worden. Ich war allein in Schweden unterwegs, das Auto war leer. Und ich musste gucken, wie kriege ich mich jetzt sortiert für die letzten Tage. Und bei der letzten Übernachtung, bevor ich wieder auf die Fähre nach Deutschland ging, zum Glück war mir das Fährticket nicht geklaut worden, ging ich nochmal an der Jugendherberge zu diesem Strand und hatte da so eine intensive Erfahrung der Liebe Gottes, dass er für mich ist, dass seine Liebe zu mir durch nichts erschüttert werden kann. Und das war so etwas zutiefst Berührendes, weil ich dachte, boah, eigentlich bin ich gerade in einer ganz doofen Situation und trotzdem, Gottes Liebe ist da und trägt mich. Und ich habe da keinen Stein aufgestellt und ich habe auch dieses interessante Gebilde, was da steht, nicht selber gebaut. Aber ich habe manchmal gesagt, ich habe an diesem Ort gedanklich einen Altar gebaut. Und ich hatte tatsächlich immer wieder das Bedürfnis, wenn ich in Schweden war und es am Weg lag, einmal da hinzugehen und mich daran zu erinnern. Ja, Gottes Liebe zu mir kann durch nichts erschüttert werden. Vor 25 Jahre später, letztes Jahr, war ich tatsächlich noch mal da. Da ist dann dieses Bild entstanden. Der zweite Erinnerungsort, der ist nicht geografisch, sondern der ist auf Papier. Ich bin eine große Schwester. Und von außen betrachtet bin ich mit 3 jüngeren Geschwistern groß geworden. Wenn man genauer hinguckt und weiß, ist mir irgendwann bewusst geworden, ich habe noch 4 weitere Geschwister. Die haben nie das Licht der Welt erblickt. Aber sie haben mein Leben sehr geprägt. Diese Schwangerschaften meiner Mutter, die Krankenhausaufenthalte, alles, was dazugehörte. Und irgendwann mit Anfang 30 habe ich mal begriffen, diese 4 Geschwister sind auch noch da. Und dann irgendwann einige Jahre später habe ich begriffen, okay, und du bist nicht schuld. Man zieht sich ja als Kind manches an. Und dann in meinem 50. Lebensjahr hatte ich mir so ein Jahr genommen, wo ich wirklich aufräumen wollte, mein Leben nochmal neu sortieren, manches neu besehen, gucken, wo sind noch irgendwelche Gefangenschaften da. Und mitten in diesem Jahr las ich einen Artikel über Fehlgeburten und mir standen die Tränen in den Augen und ich dachte, okay, Heimke, da ist noch was. Und ich bin damals mit dieser Erfahrung auch zu meiner damaligen Begleiterin gegangen und die sagte, haben Sie schon darum getrauert, um diese Geschwister? Und dann habe ich mir wirklich Zeit genommen. Ich habe ihnen Namen gegeben, ich habe ihnen Briefe geschrieben, ich habe Bilder für sie gemalt und ich habe in einem Buch, was mich damals durch dieses Jahr begleitet hat, auch schon so einen Friedhof angelegt. Und in dieser Zeit kamen dann irgendwann mal meine Eltern zu Besuch und die Bilder, die ich gemalt hatte, standen alle so schön in Reih und Glied auf dem Klavier. Und wir kamen zum ersten Mal, wirklich zum ersten Mal darüber ins Gespräch, was über all die Jahre passiert ist, was da war. Und für mich war es ein fantastischer Moment, als am nächsten Tag das Telefon klingelte, mein Vater dran war und sagte, ich gebe dir jetzt die Sterbedaten dieser Kinder durch. Und ich konnte sie dann eintragen. Und ich habe gemerkt, auf einmal war das nicht nur eine diffuse, beklemmende Erinnerung. Auf einmal hatte das einen Ort in meinem Leben. Und ich hatte begriffen, ich habe ein Erbe davon mitgenommen, was gut ist aus diesen Zeiten von jedem dieser Kinder. Und ja, es war wichtig, dieses Erinnern zuzulassen. Denn da ist es eben auch nicht nur das Persönliche, sondern auch das Gemeinsame. Dieses Weißt du noch? Manches kann man nur gemeinsam beweinen, manches kann man nur gemeinsam feiern. Und es tut auch gut, nicht nur sich ans Schöne zu erinnern, sondern auch zu merken, wir wollen auch Fehler nicht wiederholen. Ich weiß nicht, wer gestern den langen Artikel in der Hatz gelesen hat, wo es auch so um eine Erinnerungssituation ging, ums Erinnern und Vergessen von Schicksalen auch in der NS-Zeit. Erinnerungen weiten unser Horizont, Erinnerungen können uns davor bewahren, die gleichen Fehler nochmal zu machen. Wenn ich dran denke, wie es in Gemeinden damals zugegangen ist in der NS-Zeit, da haben wir uns als Baptisten nicht mit Ruhm bekleckert. Da war ganz viel Hauptsache, wir können weiter missionieren, dann ist uns als andere egal. Und als ich Gemeindeleiterin war, das muss Anfang dieses Jahrtausends gewesen sein, habe ich mal für ein Jubiläum alte Gemeindebücher durchgeblättert und Erinnerungen und bin zum Beispiel erschrocken darüber, dass jemand vom Abendmahl ausgeschlossen wurde in der Gemeinde, weil er in Verdacht stand, er wolle sich dem Dienst an Volk und Vaterland entziehen. Und ich habe gedacht, boah, wie kann sowas passieren? Und ich möchte nicht, dass sowas noch einmal passiert. Und da sind wir wieder im Großen. Wir brauchen es, die Augen aufzumachen und hinzugehen, hinzusehen. Und ich glaube, wir können das nicht gegeneinander ausspielen, was wichtiger ist, die persönlichen Erinnerungen oder die Erinnerungen eines Volkes und der großen Geschichte. Weil ich glaube, da, wo wir selber versöhnt werden mit unserer eigenen Geschichte, wo wir selber mit unseren Erinnerungen gut umgehen, da können wir auch als Versöhnte ganz anders hineinwirken in unsere Umgebung, in diese Welt. Je mehr wir mit uns selbst im Reinen sind, können wir auch nach außen hin etwas ausstrahlen von diesem versöhnten Erinnern. Ich möchte euch noch zu einem Denkmal mitnehmen. Dieses Denkmal, da wo es steht, erinnert es tatsächlich an eine Kirche, die mal stand. Aber das Kreuz an sich erinnert an ein Ereignis, auch irgendwann weit weg in der Weltgeschichte, in der Heilsgeschichte. Es erinnert daran, dass Jesus Christus an diesem Kreuz gestorben ist. Und man kann das so distanziert betrachten, ja, das ist ein Denkmal, das war mal irgendwann. Aber wir können es auch ganz nah an uns ranlassen und das Kreuz will ganz persönlich werden. Paulus schreibt im Kolosserbrief, und er, Jesus Christus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht soll er der Erste sein. Denn so hat es Gott beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen. Denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt. Auch auf der Erde wie im Himmel. Das gilt auch für euch. Früher wart ihr Christus fremd. Ja, ihr wart zu seinen Feinden geworden. Das zeigt sich an all dem Bösen, auf das euer Sinn gerichtet war. Aber jetzt hat er euch als sterblicher Mensch durch seinen Tod die Versöhnung geschenkt. So könnt ihr nun heilig und makellos vor ihn treten und niemand kann euch anklagen. Das Kreuz als ein Ort der Versöhnung, auch der Versöhnung mit Erinnerungen, der Versöhnung da, wo Schuld ist. Und im 2. Petrusbrief heißt es, Christus selbst hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Versöhnung und Heilung. Das ist am Kreuz zu finden. Und da, wo wir mit unseren Erinnerungen ans Kreuz gehen, da kann noch mal eine Ebene mehr passieren, als nur in dem ganz menschlichen Auseinandersetzen. Da kann Schuld vergeben werden. Da werden Verletzungen geheilt. Da können wir auch unseren Dank für Gutes aussprechen. wo wir zum Kreuz, zu Jesus kommen mit unseren Erinnerungen, da kann etwas heil werden. Denn diese Geschichte damals am Kreuz, die endet nicht mit dem Tod, die endet mit dem Leben. Ups. Da ist jetzt irgendwas durcheinander gekommen. Kannst du es mal einfach ausmachen? Danke. Diese Geschichte am Kreuz endet nicht mit dem Tod, sie endet mit dem Leben. Und wenn wir jetzt gleich eine Zeit haben, wo wir nochmal Lieder hören, Lieder singen, dann kannst du für dich hinschauen. Wie geht meine Geschichte mit dem 9. November weiter? Zurückgeschaut haben wir ganz am Anfang. Aber heute ist auch ein 9. November, an dem wieder ein Stück Geschichte geschrieben wird. Vielleicht deine eigene Geschichte mit dem Kreuz. Während dieser Zeit kannst du, wenn du möchtest, hier nach vorne kommen. Da liegen Steine, die kannst du hier ablegen. Als Zeichen für etwas, wo du sagst, da habe ich etwas richtig Gutes erlebt. Das ist mein Gedenkstein, mein Mini-Altar sozusagen, mit dem ich Danke sage für das Gute. Vielleicht steht der Stein für dich aber auch für eine Last, wo du sagst, die Last dieser Erinnerungen, die möchte ich am Kreuz ablegen, loswerden. Hier liegen vorne auf diesen Holzsäulen auch Pflaster bereit. Vielleicht brauchst du Heilung vom Kreuz. Oder vielleicht ist dieses Pflaster für dich wie so eine Erinnerung, ich möchte Heil und Versöhnung weitertragen zu anderen Menschen. Nimm diese Zeit wahr für dich, so wie du es jetzt brauchst mit deinen ganz eigenen Erinnerungen. Nimm dir die Zeit dafür und lasst uns so gemeinsam in den Liedern, in dem, was wir denken, was wir beten, was wir tun, vor Gott sein. Amen.